verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so ein bisschen Gänsehaut. Was muss das für ein Moment gewesen sein, als diese Nachricht durch Jerusalem getobt ist? So der eine nach dem anderen hat es schon mitgekriegt, er ist auferstanden. Die einen können es nicht glauben. Aber was für eine Freude da durchgekommen sein muss. Eine Riesenfreude. Eine Hoffnung. Eine Hoffnung. Und diese Hoffnung soll es auch heute bei uns gehen in diesem Gottesdienst. Hoffnung. Eine Hoffnung, der wir etwas nachspüren wollen. Nachspüren wollen, ob das nur so eine, ich sag mal, stimmungsgeladene Hoffnung ist. Eine Hoffnung, die, naja, so ein bisschen romantischer Natur ist, aber wo du nicht unbedingt dein Leben drauf verwetten würdest. Oder ob diese Hoffnung belastbar ist. Ob die Hoffnung einen Unterschied macht. Darum soll es heute gehen, um diese Osterhoffnung. Hoffnung, ich weiß nicht, was es bei dir auslöst, das Wort Hoffnung. Vielleicht bist du eher so, das klingt so ein bisschen romantisch, so ein bisschen nett, so ein bisschen, der hat da noch ein bisschen Hoffnung. Unschuldig, so nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt und wenn nichts mehr hilft, gibt immer noch Hoffnung. Das ist so die eine Form von Hoffnung. Aber Hoffnung kann auch ganz schön unbequem sein. Nämlich dann, wenn du keine mehr hast. Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ich deine Lebenssituation gerade kenne. Mein iPad verschwindet. Ob ich deine Lebenssituation gerade kenne. Aber mein Wunsch ist, dass du heute nach Hause gehst und das erleben darfst. Diese Hoffnung, die wir gerade eben im Film gesehen haben. Eine Hoffnung, die belastbar ist. Und dafür will ich beten und ich lade euch ein, im Sitzen gerne mitzubeten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für diesen Sonntag. Und ich bitte dich für jeden hier im Raum, du kennst jeden. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Hoffnung erleben dürfen, dass wir sehen und erfahren dürfen, dass die Hoffnung belastbar ist. Vater, und du weißt, wo jeder mit was er herkommt, was er schon erlebt hat, ob er hoffnungslos ist gerade oder voller Freude. Danke Gott, dass du heute redest. Mache unsere Herzen auf dafür. Amen. Wir haben es gerade im Video gesehen, so eine moderne Version der Osterhoffnung, wie das damals durch Jerusalem gegangen sein könnte, wie die Menschen von Freude überwältigt sind. Überwältigt, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und kurz vorher noch, da war das komplett anders. Da sah die Situation 180 Grad anders aus. Ich weiß nicht, ob wir nochmal so ein bisschen reinfühlen. Die Jünger, die waren seit Monaten, vielleicht sogar Jahren unterwegs mit Jesus, sind mit ihm durch die ganze Gegend gezogen, haben alles verlassen, Haus verlassen, manchmal Familie verlassen, Ort verlassen, sind ihm hinterhergegangen. Alles unter einer Hoffnung, weil sie gehofft haben, dass dieser Jesus tatsächlich der versprochene Retter ist, der Messias ist. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt. Und sie haben auch viel mit Jesus erlebt. Das war nicht unrealistisch. Jesus hat Wunder getan. Riesenwunder. Menschen wurden geheilt. Jesus hat ihnen die Hoffnung gegeben, hat ihnen gezeigt, von etwas erzählt von diesem Reich Gottes. Ein Reich, was so anders ist. Ein Traum von einer neuen Welt. Jesus hat sie damit reingenommen. Er hat ihnen wichtige Fragen des Lebens gestellt und Antworten auf Fragen gegeben, die keiner eine Antwort hatte. Und wir waren auch als Gemeinde die letzten Wochen gemeinsam unterwegs. Wir haben Ostern versucht neu zu erleben, auch in den Gottesdiensten. Ich weiß nicht, ob ihr in der Kleingruppe auch mit Ostern neu erleben unterwegs wart oder ob ihr das Buch gelesen habt. Und wir haben dieser Hoffnung nachgespürt, dieser Zeit, dieser Osterzeit. Und wir haben gehört, wie Jesus uns liebevoll annimmt. Wie Jesus alte Muster durchbrechen möchte bei uns im Leben, mit Zachäus. Wir haben gehört von der Botschaft, von diesem Reich Gottes. Dem Reich Gottes, dieses, was Jesus versprochen hat, was anders ist, was komplett anders ist, ohne Armut, ohne Leid, ohne Unterdrückung, keine Sorgen mehr, wo Gerechtigkeit herrscht, einem Reich, was jetzt schon beginnt anzubrechen. Und wir haben gehört von Jesus, der einzieht in Jerusalem. Einzieht in eine Stadt und einziehen möchte bei uns, weil er der Retter ist, weil er der Messias ist, Die Jünger, die waren in Hoffnung, die haben diese Dinge gehört und dann kommt Karfreitag. Bats, boom, aus. Totale Niederlage. Wo sie ihr Leben drauf gewettet haben, gesagt haben, da, das ist belastbar, da vertrauen wir drauf, das war auf einmal am Boden zerstört. War wie weggepustet. Und an diesem Kar-Samstag, Kar-Freitag, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, an dem Tag war keiner damit beschäftigt, irgendwie die Lehre von Jesus aufrechtzuerhalten. Die haben nicht versucht, das Ganze noch irgendwie zu retten. Die waren am Boden zerstört. Die waren fertig mit der Welt. Keiner hat versucht, das irgendwie selbst in die Hand zu nehmen. Wie auch, wenn du so fertig bist. Das Feuer in ihrem Herzen, das war ausgelöscht. Manche haben sich versteckt. Manche waren unter Schock. Manche sind weggelaufen. Manche haben getrauert. Und zwei von ihnen, um die wird es heute etwas gehen, waren auch bei denen, die weggelaufen sind. Sie sind zurück nach Hause. Die haben gesagt, komm, egal. Gibt es da irgendwelche Gerüchte? Irgendwer erzählt da hier so, dass Jesus sei auferstanden. Aber am Ostermorgen, die machen sich auf den Weg, die gehen zurück in ihre Heimatstadt, niedergeschlagen nach Emmaus. Vielleicht kennst du auch so dunkle Momente, wo es dir vielleicht ähnlich ging wie diesen beiden Jüngern, diese Emmaus-Jünger, die niedergeschlagen fertig sind. Wenn du zum Beispiel deine ganze Hoffnung in eine Beziehung gesetzt hast, sag, ey, ich würde mir so wünschen, dass das klappt, die Beziehung, und auf einmal zerbricht das. Es geht kaputt. Nicht so, wie du es dir gedacht hast. Vielleicht zerbricht sogar deine Familie daran. Da geht was kaputt. Oder wenn du deine ganze Hoffnung gesetzt hast in einen Verwandten und dass Gott diesen Verwandten heilt und dann ist er doch an Krebs gestorben. Oder du hast gehofft, nach Corona wird es endlich besser. Es kann ja nur noch besser werden, muss gut werden. Aber irgendwie, Corona ist vorbei, aber wir haben immer noch Krieg in der Ukraine, wir haben Unruhen, es gibt Proteste und die Klimakrise, ganz ehrlich, wird auch nicht besser. Es ist immer noch nicht vorbei. Und mit jeder Situation des Scheiterns, mit jeder Situation des Enttäuschtwerdens, des Verlierens, des Sterbens, stirbt auch so ein Stück von dieser Hoffnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Jünger ein bisschen verstehen, die beiden, die nach Emmaus gehen, die sagen, ey, ganz ehrlich, hat doch keinen Sinn mehr. Und du? Vielleicht hast du im Kopf, ich weiß ja nicht, so, ne? Ja, ganz ehrlich, Jesus hat doch gesagt, in 3 Tagen später wird Jesus wieder auferstehen, dann wird er kommen. Ne? Aber ganz ehrlich, das, wenn man in der Situation drin ist, dann denkt man da nicht dran. Die hätten nicht mal noch kurz abwarten können, die wussten es nicht. Aus unserer Perspektive heute haben wir leicht reden. Es ist hier leicht, darüber zu reden. Ob wir wirklich da geblieben wären. Und ganz ehrlich, dieses leichte Reden ist ein Problem bis heute. Genau das ist ein Problem mit der Hoffnungslosigkeit. Man hat leicht reden, wenn man nicht selber drinsteckt. Vielleicht hat dir schon mal jemand so einen Satz an die Backe geworfen, so, hey, wird alles gut, wird schon wieder, mach dir keine Sorgen. Wer weiß, wofür war, am Ende war das bestimmt noch für irgendwas gut, was da passiert ist. Oder Kopf hoch, das Leben geht weiter. Boah, aua. Also, wenn du in so einer Situation drin bist, dann ist so ein vielleicht lieb gemeinter Rat mega schmerzhaft. Jemand will dir Hoffnung machen, aber vielleicht bewirkt er sogar genau das Gegenteil. Wenn du so einen Rat schon mal gehört hast, dann weißt du, wovon ich rede. Da kommt nämlich noch so ein schlechtes Gewissen dazu. So dieses schlechte Gewissen, du bist doch eigentlich Christ, oder? Du solltest doch Hoffnung haben. Warum bist du jetzt hoffnungslos? Darf man das überhaupt sein als Christ? Und da kommt so dieser Gedanke, was ist mit der Hoffnung? Ich nenne diese Hoffnung mal die romantische Hoffnung. Alles wird gut, mach dir keine Sorgen. Es wird schon wieder. Eine romantische Hoffnung. Aber hilft die? Ich weiß es nicht. Hat die die Kraft, einen Unterschied zu machen? Leben zu verändern? Ist da Kraft dahinter, die was verändert? Ich bin mir nicht so sicher. Romantische Hoffnung. Ich weiß nicht, ob das ist, was wir suchen. Wir schauen mal in den Bibeltext, wie es mit den 2 Emmaus-Jüngern weiterging. Wer eine Bibel hat, darf sehr gerne aufschlagen in Lukas 24 und mitlesen. Ich habe nur einzelne Bibelverse hier mitgebracht, aber ihr könnt auch gerne an der Wand mitlesen. Dort heißt es in Lukas 24 ab Vers 15. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, also die beiden Jünger, kam Jesus selbst dazu und er ging mit ihnen. aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn, also Jesus, nicht. Jesus spricht mit den beiden Männern, ist mit ihnen unterwegs, sie unterhalten sich und die beiden erzählen ihm alles, was in den letzten Tagen passiert ist. Hey, hast du es nicht mitgekriegt? Das ist passiert, jenes ist passiert. Und ich finde, du spürst so ein bisschen im nächsten Satz, was für eine große Hoffnung die hatten in diesen Jesus. Denn dort heißt es, wir hatten doch gehofft, dass er der Retter ist. Wir haben so gehofft, dass er der Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit all das geschehen ist. Und die Hoffnung ist wie ausgepustet. Schon 3 Tage. Und jetzt kommt ein ganz kritischer Punkt in dieser Geschichte. Als die beiden Jünger ihm nämlich erzählen, was an diesem Sonntagmorgen passiert ist, da wird Jesus ganz schön ungehalten. Ich lese weiter im Vers 22. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Heute Morgen, Ostersonntag war das. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen. Sie haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt hatten. Aber Jesus selbst fanden sie nicht. Und dann sagt Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig? Begriffsstutzig. Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Ich weiß nicht, wann das letzte Mal jemand zu dir gesagt hat, du Begriffsstutziger. Das ist ein komisches Wort, aber es ist schon ein Affront. Bäm. Das kann, glaube auch nur Jesus so sagen. Die Jünger gehen weiter neben Jesus her, den sie immer noch nicht erkennen, und er erklärt ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde. Angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. Und ich stelle mir das so vor, wie sie förmlich an seinen Lippen kleben, wie sie zuhören, wie sie gebannt jeden Moment aufsaugen. Und an Emmaus angekommen, laden sie ihn gleich zu sich nach Hause ein und sagen, hey, bleib noch da zum Essen. Und als er das Brot mit ihnen teilt, da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und sie erkannten ihn. Sie haben festgestellt, das ist ja Jesus. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Das Unmögliche ist möglich geworden. Eben noch waren sie die großen Verlierer und auf einmal ist Jesus wieder da. Und nicht nur er, auch die ganze Hoffnung kommt zurück. Die ganze Hoffnung in all diese Dinge, die sie in Jesus hineingelegt haben, in das, was er gesagt hat, in das, was er gelehrt hat, in die Hoffnung von diesem Reich Gottes, wo alles anders werden wird. Diese Hoffnung, die sie mit seinem Tod schon längst begraben hatten, all das erwacht wieder zum Leben. Und sie beschreiben dieses Gefühl, was sie haben in Vers 32, wo es heißt, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte, war wie ein Feuer. Und dieses Feuer, was erlöschen war, das brennt wieder. Und am selben Abend noch laufen sie den ganzen Weg zurück nach Jerusalem, ungefähr so 2,5, 3 Stunden. Sie laufen noch nachts zurück und als sie ankommen in Jerusalem, die Gerüchteküche ist weiter gebrodelt den ganzen Tag, da stellen sie fest, die wissen das alles bereits. Es hat sich wie ein Lauffeuer in Jerusalem verbreitet. Sie werden mit den Worten empfangen in Jerusalem, der Herr ist wirklich auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, da kommt es her. Er ist wirklich auferstanden. Er hat sich schon dem Simon Petrus gezeigt. Er ist wirklich auferstanden. Dieses Ostererlebnis, diese Begegnung mit Jesus, die ist wie so ein Wendepunkt. Ein riesen Wendepunkt, aber nicht nur im Leben von ihnen, sondern im Leben aller Nachfolger von Jesus. Da, wo am Anfang Trauer und Mutlosigkeit war, wo die große Niederlage gestanden hat, da steht auf einmal der Riesensieg, der Sieg von Jesus über dem Tod. Dort, wo sie am Anfang wie eine ausgepustete Kerze waren, die noch dampft und raucht, wo Schmerzen da sind, da kommt auf einmal eine neue, eine viel größere Kerze, und zündet sie wieder neu an. Auf einmal brennt wieder diese Freude. Die Freude brennt wieder in ihrem Herzen. die Jesus angezündet hat. Die Freude, Jesus ist wieder am Leben. Die Freude über seine Botschaft brennt wieder. Die Botschaft, die Jesus gesagt hat, die macht doch Sinn. Gerade eben war sie noch wie weggepustet, macht keinen Sinn mehr. Jesus ist tot, hat sich alles erledigt. Und auf einmal lebt Jesus wieder. Die Botschaft ist wieder da. Und auf einmal macht es Sinn, ein Leben nach dem Vorbild Jesu zu führen. Ein Leben, das herausfordert, aber sich wirklich lohnt. Aber es kommt nochmal eine neue Hoffnung hinzu. Eine vierte Hoffnung. Und zwar eine Hoffnung, die Zündstoff hat für ein ganzes Leben. Eine Hoffnung, die dein ganzes Leben, die unser Leben heute verändert. Nämlich die Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist. Die Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist. Und diese Hoffnung, die wollen wir uns jetzt ein bisschen angucken noch. Genauer anschauen. Was hat es mit dieser Hoffnung auf sich? Sie hängt mit der Auferstehung Jesu zusammen. Seit fast 2000 Jahren feiern wir Christen das Fest der Auferstehung. Wir feiern Ostern. Ein Fest der Freude, so wie damals, wie Jesus auferstanden ist. Meine kurze Zwischenfrage, ich weiß nicht, wer von euch hat mal eine Totenauferstehung miterlebt? Nur ganz kurz Handzeichen geben. Okay, weniger als gedacht. Nein, genauso viel wie gedacht. Ich auch nicht, ich habe es auch noch nicht miterlebt. Und man könnte doch jetzt sagen, ganz ehrlich, wir haben es doch nicht miterlebt. Keiner von uns war dabei. Das bedeutet doch, wenn wir mal ehrlich sind, wir können es nur glauben. Wir können nur glauben, dass es wahr ist. Wissen oder beweisen, was damals passiert ist, können wir nicht. Aber wenn die Auferstehung von Jesus wirklich wahr ist, dann feiern wir heute nicht nur irgendeine Tradition. Da feiern wir nicht irgendwie so ein nettes Fest, was man halt in Deutschland feiert. Wir erinnern uns nicht nur an irgendein Wunder. Dann hat diese Auferstehung von heute eine Auswirkung auf unser Leben. Oder mit den anderen Worten, wir können heute Ostern erleben. Denn dann ist Ostern nicht nur irgendein Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Es gibt noch eine viel größere Hoffnung. Eine Hoffnung für ein Leben nach dem Tod für alle Menschen. Wenn Jesus es geschafft hat, dann ist eine Hoffnung für uns da. Jesus sagt einmal in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird ebenso leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, Jesus verspricht uns ewiges Leben. Der Tod ist nicht das Ende. Aus einer hoffnungslosen Situation, nichts geht mehr, ist ein alles wird möglich. Und das hat die Kraft, erloschene Herzen wieder zum Brennen zu bringen. Das ist Osterhoffnung. Diese Osterhoffnung, die hat die Kraft, dem Tod die Bitterkeit zu nehmen. Der Tod ist immer noch da, ganz klar, aber er ist nicht mehr so bitter. Auch wenn es weiterhin schrecklich ist und wir trauern, wenn geliebte Menschen gehen, auch wenn wir immer noch viel lieber da sein würden für unsere Enkel und für unsere Kinder und nicht vorher schon gehen würden von dieser Welt, auch wenn der Schmerz immer noch schwer zu ertragen ist, wenn wir einsam zurückbleiben, wir können uns trotzdem sicher sein, der Tod ist nicht das letzte Wort. Der Tod ist nicht das letzte Wort, er ist noch nicht gesprochen. Und das ist eine ganz neue Perspektive, eine neue Perspektive, die wir hier bekommen auf das Leben und auf den Tod. Und ich würde diese Perspektive, diese Hoffnung mal ganz frech eine dreiste Hoffnung nennen. Dreist, weil alles möglich ist. Alles möglich wird mit dieser Hoffnung. Eine dreiste Hoffnung, die spielt nach komplett anderen Spielregeln. Wie eine romantische Hoffnung. Komplett andere Spielregeln. Als die Feinde Jesus umgebracht haben, haben sie gedacht, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt ist erledigt, Jesus ist weg. Bam, wieder ein Problem aus der Welt geschafft. Aber das Gegenteil passiert. Stattdessen besiegt Jesus den Tod. Und zwar den Tod als solches. Deswegen können auch wir leben. Auch wenn wir sterben. Und ganz ehrlich, das ist ganz schön dreist. Das ist dreist. Dreiste Hoffnung ist nicht wie die romantische Hoffnung, so nach dem Motto, es wird schon alles gut, alles okay, das Leben geht weiter, es wird wieder besser. Die dreiste Hoffnung, die sagt nicht, es wird besser, sondern Jesus hat schon gewonnen. Jesus hat schon gewonnen, der Tod ist schon besiegt. Am Ende wartet schon Jesus, auch für uns als Christen, der Tod ist schon besiegt. Dreiste Hoffnung nimmt erstens eine neue Perspektive ein. Wer eine dreiste Hoffnung hat, der kann anders denken, eine neue Sichtweise auf die Situation bekommen. Denn du weißt schon, egal was jetzt passiert, egal wie schief die Welt läuft, egal wie oft noch Corona kommen sollte, egal was passieren sollte in dieser Welt, das Gute hat bereits über das Böse gesiegt. Das ist schon, das ist dreist, das ist schon fertig. Das Leben ist stärker als der Tod. Jesus hat den Tod besiegt für alle Menschen. Wer eine dreiste Hoffnung hat, der weiß, auch wenn diese Situation sich jetzt gerade nicht ändert und aussichtslos erscheint, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und wer mit dieser Perspektive unterwegs sein kann, der kann auch mutig sein. Mutig. Dreiste Hoffnung ist mutig, weil du musst nicht mehr auf deine eigene Stärke hoffen. Also ich muss jetzt alles verändern. Wenn ich jetzt das Leben nicht rocke, wenn ich jetzt nicht meine Kinder, ich muss alles machen. Nee, weil mutig, weil Gott es tut. Jesus hat schon getan. Deswegen kann ich mutig auf Jesus vertrauen. Durch seine Hilfe ist alles möglich. Und eine dreiste Hoffnung ist auch geduldig. Ich muss es nicht sofort lösen. Ich muss nicht jetzt die Welt retten. Was Jesus uns versprochen hat über dieses Reich Gottes, ihr erinnert euch, ein Reich voller Gerechtigkeit, ohne Leiden, wo es uns gut gehen wird. Vieles davon wird erst noch kommen. Aber wer dreiste Hoffnung hat, der kann geduldig darauf warten, weil er sich sicher ist, es kommt. Vielleicht werden wir es nicht mal mehr erleben auf der Erde. So wie die Jünger. Die meisten der Jünger haben es nicht mehr erlebt, haben viele der Dinge nicht erlebt. Aber wir wissen, die dreiste Hoffnung gibt nicht auf. Der Schlüssel, der Key für diese dreiste Hoffnung ist die Begegnung mit Jesus. Die Jünger, die haben das in diesem Satz gesagt, brannte nicht unser Herz. Als ich Jesus begegnet bin, als die zwei Jünger Jesus begegnet sind, ist ihr Herz angezündet worden. Es ist eine dreiste Hoffnung entstanden. In dieser einen Begegnung liegt der Schlüssel für eine dreiste Hoffnung. Ihr Herz brannte mit einer Hoffnung, die größer war, als jede romantische Hoffnung es sein könnte. Und der war der große Wendepunkt in ihrem Leben. Bei den Jüngern hat sich, wenn du dich von außen angeguckt hast, alles verändert. Die Jünger waren wie ausgetauscht. Sie hatten eine neue Perspektive. Egal wie sich die Welt entwickelt, es ist nicht umsonst. Das Gute gewinnt trotzdem. Ich investiere mich trotzdem in eine Welt. Ich gebe trotzdem Gutes hinein, auch wenn ich das Gefühl habe, das bringt doch gar nichts. Sie hatten keine Angst mehr, zu kurz zu kommen oder irgendwas zu verlieren. Wer eine dreiste Hoffnung hat, ist in der Lage, sich in Menschen zu investieren, sich selber herzugeben, ohne immer nach sich zu gucken. Die Jünger werden mutig. Sie hatten keine Angst mehr vor dem Tod. Auf einmal war es ihnen egal. Sie verließen sich nicht länger auf ihre eigene Stärke, sondern auf Gottes Stärke. Und sie wurden geduldig. Auf einmal wurden sie verfolgt, sie kommen ins Gefängnis, sie werden abgemetzelt, manche von ihnen. Und sie sind geduldig, weil sie wissen, der Tod ist nicht das Ende. Jesus hat schon gesiegt. Und wenn du so ein damals gelebt hättest, wenn du beim Petrus Nachbar gewesen wärst, du wärst überrascht, wie die Jünger sich verändert haben. Die waren wie ausgewechselt. So ein Petrus, der vor der Verhaftung von Jesus noch wie ein Schisser rumläuft, sagt, nee, ich kenne den Jesus nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Menschen, die sich verstecken und davonlaufen, sind auf einmal diejenigen, die gar nicht mehr aufhören können, voller Mut von Jesus zu erzählen. Die sich hinstellen vor den ganzen hohen Priestern und sagen, jawohl, wir glauben an den Auferstandenen. Auf einmal sind sie wie ausgetauscht. Oder Thomas. Thomas, er kennt ihn, der sagt, oh, ich bin der Zweifler, ich traue mich, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, kann das wirklich sein, ist sich so unsicher. Nach der Begegnung mit Jesus ist er wie ausgetauscht. Er ist derjenige, der nach Indien gegangen ist, der in Indien missioniert hat, ist ausgezogen. Matthäus, ein Steuereintreiber, war sich so unsicher. Und dann schreibt er das Matthäus-Evangelium, was wir heute haben. Das ist dreiste Hoffnung, eine Veränderung, die das Leben bestimmt. Petrus, der formuliert das so, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige, eine dreiste Hoffnung. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass dieses Ostererlebnis, diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus auch für uns alles verändert. Dass es deine Perspektive verändert. dass wir geduldig und mutig werden. Dass Jesus uns ansteckt, unser Herz ansteckt mit dieser dreisten Hoffnung. Wie so eine brennende Wunderkerze. Eine Kerze, die angezündet, kriegst du nicht mehr aus. Der Herr ist auferstanden und das ändert alles. Wir haben am Ausgang für euch ein kleines Mitgebsel. Ich traue mich jetzt nur nicht wegen den Brandmeldern anzuzünden. Letztes Mal haben wir lange gesucht, bis wir die ausgekriegt haben. Ihr bekommt eine Wunderkerze mit. Am Ausgang als Symbol für die brennenden Herzen. Ein Symbol für diese dreiste Hoffnung, die angezündet und nicht mehr ausgeblasen werden kann. Als Symbol für das, was Jesus getan hat. Ich bete noch mit uns. Geliebter Herr Jesus Christus, du hast alles verändert. Du hast mein Leben, unser Leben auf den Kopf gestellt. Wir dürfen Hoffnung haben, weil du den Tod besiegt hast. Eine dreiste Hoffnung. Der Tod ist nicht das Ende. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und deswegen wollen wir mutig sein. Und ich bitte dich, Herr, dass du diesen Mut, diese Dreistigkeit in unser Herz hineinschreibst. Wie wir es im Video ganz am Anfang gesehen haben. Eine Begeisterung, die nicht romantisch ist, sondern die dreist ist. Herr, hab Dank, dass du gestorben bist und auferstanden bist. Dass du den Tod besiegt hast und der Tod keine Macht mehr hat über diejenigen, die zu dir gehören. Dafür loben und preisen wir dich. Amen.